Die Nachrichten von SRF um 9 mit Sandro Peter. Minutenlanges Schütteln. Ein schweres Erdbeben hat Thailand, Myanmar und China erschüttert. Es gibt erste Meldungen über schwere Schäden. Verteidigungsministerin Viola Amherd übergibt heute die Schlüssel des Departements. Nebst viel Kritik bekommt sie auch Lob für ihre Amtszeit. Das Wetter über dem Flachland liegt zuerst Hochnebel, sonst wird es ziemlich sonnig bei 14 Grad im Norden. Ein schweres Erdbeben hat Thailand und Myanmar erschüttert und war auch in China spürbar. Das Beben hatte eine Stärke von 7,7, berichten die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland. Auch in Thailands Millionenhauptstadt Bangkok habe minutenlang die Erde gebebt. Dort hat unser Korrespondent Martin Aldrovandi das Beben miterlebt.
Ich war gerade in einer Besprechung mit einer Arbeitskollegin, da wackelte plötzlich das Zimmer, erst leicht, dann immer mehr und dann schaukelte die ganze Wohnung heftig hin und her. Überall gingen dann die Türen auf. Ich sah andere Nachbarinnen und Nachbarn, die ins Treppenhaus rannten und wir rannten dann alle zusammen aus diesem schaukelnden Gebäude ins Freie. Und auf der Straße waren überall Menschen versammelt, vor Häusern, vor Bürohochhäusern. Alle waren sehr überrascht, etwas verdutzt, weil Thailand befindet sich gar nicht in einem Erdbebengebiet. Und so sagte mir zum Beispiel eine thailändische Nachbarin, sie ist etwas über 50 Jahre alt, sie sagte mir, dass sie hier noch nie ein solches Erdbeben erlebt habe.
Mittlerweile gibt es erste Meldungen über Schäden. So ist in Bangkok laut der Polizei ein Hochhaus eingestürzt, das dort im Bau war. Laut ersten Meldungen sollen dort Bauarbeiter eingeschlossen sein. In Myanmar sollen eine Brücke und mehrere Gebäude eingestürzt sein und auch in China soll es Schäden gegeben haben. Seit einer Woche machen Südkorea heftige Waldbrände zu schaffen. Es sind die verheerendsten Feuer in der Geschichte des Landes. Inzwischen sind sie aber weitgehend unter Kontrolle. Die Feuer seien in den betroffenen Regionen mehrheitlich gelöscht, sagt die südkoreanische Waldbehörde. Geholfen beim Löschen hat der Feuerwehr auch das Wetter, denn es gab ein wenig Regen. Insgesamt kamen durch die Brände 28 Menschen ums Leben und es gab fast 40 Verletzte. Tausende mussten zudem vorübergehend in Sicherheit gebracht werden. Die Feuer haben mehrere historische Stätten zerstört und eine Waldfläche von fast 50.000 Hektar ist abgebrannt. Das ist in etwa die Fläche des Kantons Obwalden. Bundesrätin Viola Amherd übergibt heute ihr Verteidigungsdepartement an ihren Nachfolger Martin Pfister. Immer wieder musste Amherd in ihrer Amtszeit heftige Kritik einstecken, für ihre Amtsführung etwa, wegen Personalfragen oder Rüstungsprojekten. Lob gibt's dafür für ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenförderung. Dies habe Amherd bei der Armee ernsthafter angepackt, sagt Carmen Affentranger vom Verein Frauen im Tarnanzug. So habe sie etwa eine Fachstelle eingesetzt für Frauen in der Armee und Diversity.
Sie hat mehr Ressourcen erhalten, als die Diversity-Stelle zuvor hatte und auch mehr Schlagkraft erhalten. Also man hatte wirklich das Gefühl, hier wird auch etwas gemacht.
Und auch im Sport habe sie sich eingesetzt für Frauenförderung und gegen Machtmissbrauch, sagt die Co-Präsidentin von Alliance F und Grünen-Ständerätin Maya Graf. So etwa für die Einrichtung einer nationalen Meldestelle gegen Missbrauch.
Das ist heute eine sehr wichtige Meldestelle. Sie wird sehr oft angerufen übrigens. Und sie hat damit aber auch ethische Grundsätze in der Sportförderungsverordnung festgelegt.
Geld erhalten seither etwa nur noch Sportorganisationen, die sich für fairen und sicheren Sport einsetzen. Die Börsendaten von SIX. Der Euro wird zu 95,12 Rappen gehandelt, der Dollar zu 88,14 Rappen. Das Wetter. Heute wird es trotz Quellwolken ziemlich sonnig. Zuerst hat es aber Hochnebel. Nach einem kühlen Morgen gibt es am Nachmittag rund 14 Grad im Norden. Im Süden ist es meist sonnig bei 20 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Marisa Eckli.
SRF 2 Kultur.
Literatur und Legasthenie? Ja, das passt zusammen. Als Legastheniker kann man sogar Bücher schreiben. Dazu der Kontext.
Ich bin fast in die Hilfsklasse, in der Hilfsklasse vorbeigeschrammt. Und jetzt habe ich Studienabschluss und Bücher geschrieben. Also man könnte sagen, irgendwo kognitiv mangelt es gleich nicht so fest. Aber ich habe das Gefühl, ich sei geistig behindert.
Das ist Sebastian Steffen. Er ist 40 Jahre alt, er ist Autor und lebt in Biel und er ist Legastheniker. Er hat aber trotzdem am Literaturinstitut in Biel studiert und schon 3 Romane veröffentlicht.
Und er hatte, wie viele andere mit Legasthenie, sein Leben lang mit dem Vorurteil zu kämpfen, wer nicht richtig lesen und schreiben kann, ist dumm.
Ja, die Vorurteile, die wird man nie ausrotten können.
Das sagt Monika Brunsting, Psychologin und spezialisiert auf Legasthenie.
Es ist erst eine Legasthenie, wenn man viel intelligenter ist als das, was man aufs Papier bringt. Und so müsste man sagen, jeder, der die Diagnose geschafft hat, ist sicher ein intelligenterer Mensch, als man denken würde, wenn man sieht, wie der schreibt.
Wie Sebastian Steffen es geschafft hat, Vorurteile der anderen und eigene Blockaden zu überwinden und trotz Lese-Rechtschreibschwäche zum Autor zu werden und auch was ihm dabei geholfen hat, das erzählen wir hier im Kontext. Ein Kontext von dir, Alice Henkes. Mein Name ist Nicole Freudiger. Also, wir sprechen heute über Literatur und Legasthenie und damit wir gleich wissen, wie das klingt, wenn Sebastian Steffen schreibt, hast du uns eine Passage mitgebracht, Alice.
Genau, und Sebastian Steffen schreibt auf Mundart und die Passage, die ist aus seinem aktuellen Buch, dem 3. Also und den Titel, den auszusprechen, das überlasse ich gerne dir.
Ich wette, ich könnte Französisch, heißt der.
Gut, Luc Müller liest einen Ausschnitt daraus.
Wie tönt Zeit? Eine Sekunde tönt. Eine Minute tönt wie das Geräusch vor Bahnhofsuhr, wenn der Sekundenzeiger seine Runde fertig gedreht hat. Für einen Bruchteil Stillstand. Dann macht es Tack und der Minutenzeiger kumpelt um eine Minute vorwärts. Eine Stunde tönt. Ein Tag tönt wie die Kirchenglocke, wie ein Gückel oder wie die Parteigeutz. Unsere Geiss am Morgen um 7 Uhr kurz, bevor er die Frau Doktor die Stalltüre aufgemacht hat und sie endlich mit der Rugle, dem Ross und der Kriege, der Häsin, zusammen hat können go grasen. Mäh! 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 Das Jahr tönt wie das Geräusch, das der Junikäfer macht, bevor man ihn mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht. Aber wenn das Jahr so tönt, wie das Geräusch, das der Junikäfer macht, bevor man ihn mit der flachen Hand vom Himmel runterbrätscht, wie tönt das ganze Leben? Wer weiss, wer weiss. Ausgesehen tut es einmal wie eine Sanduhr. Von oben risselt die Zukunft durch die schmale Gegenwart gleichmässig in die innere Vergangenheit.
Poetisch und philosophisch klingt nicht gerade nach jemandem, der Mühe hat mit der Sprache.
Das ist genau der Fehler, den viele von uns im Alltag oft machen. Legasthenie bedeutet nicht, dass jemand ein Problem mit der Sprache hat, sondern mit der Rechtschreibung.
Was da genau das Problem ist, das schauen wir gleich an. Mich interessiert zuerst aber Sebastian Steffen und wie er zum Schreiben kam. Er, der ja selbst von sich gedacht hat, er sei geistig behindert.
Ja, aber das Erfinden und das Erzählen von Geschichten, das hat er immer schon geliebt.
Ich habe Geschichten immer so gerne gehabt. Wenn meine Mutter vorgelesen oder Geschichten selber erfing, habe ich sehr früh damit angefangen. Man kann vielleicht sagen, ich habe ein bisschen in meiner eigenen Welt gelebt als Kind. Das hat immer so zu mir gehört, ich kann mir das gar nicht anders vorstellen.
Und auch in der Schule, da war es am Anfang noch okay, als er so seine ersten Aufsätze schreiben sollte oder durfte. Da hat ihm das noch richtig Spaß gemacht.
Ich bin dann mit meiner Mutter spazieren und wir haben das Gerät gehabt. Und ich kann mich noch an die Geschichte, die ich geschrieben habe, kann mich nicht mehr erinnern, aber an ihre. Es wird vorgeschlagen, dass ich irgendwie von einem Apfel schreibe, wo in diesem Apfel lebt ein Zwerg und hat ganz viele so verschiedene Gegangen und ich habe mir das so gut vorstellen. Ich habe dann selber eine andere Geschichte geschrieben, aber das ist so eine bleibende Erinnerung. Und dann habe ich gemerkt, aha, da ist eine innere Welt schon da. Eigentlich schon als Kind, wo ich gewusst habe, irgendwie ein Vertrauen gehabt. Das ist etwas, was mir liegt. Und die Geschichten wären auch sogar irgendwo gut angekommen, denke ich. Also wenn man über die Fehler hat können wegsehen und es wirklich inhaltlich auch die Lehrpersonen braucht, die sie inhaltlich können und nicht schriftlich.
Wäre und hätte, höre ich da. Das heisst, die Lehrerin hat eben nicht auf den Inhalt geschaut, sondern auf die Fehler.
Ja, und das sind natürlich sehr entmutigende Erfahrungen, also die ihn auch bis heute prägen. Er führt so eine Art Journal, da notiert er Erfahrungen und Erinnerungen. Und eine dieser Erinnerungen aus der Schulzeit, die hat er mir vorgelesen.
Ein dummes Kind lernt sehr schnell, dass es nicht reicht. Von jeder Rechnung, jedem Diktat, von jeder Ziele, jedem Buch. Es liegt die halbe Nacht wach und sagt zu sich, jetzt schaffe ich es, jetzt lese ich den ganzen Satz fehlerfrei. Und dann noch gerade einen und den Rest vor der Seite. Und morgen werde ich die ganze Klasse, die ganze Seite ohne zu stocken vorlesen. Und wenn die Lehrerin fragt, um was es auf dieser Seite ist gegangen, wird ihr sagen, um was es auf dieser Seite ist gegangen. Und die richtige Antwort wird sein, ja, Baschi, ein Mongol auf einem Ross, ja, wie heisst der Mongol? Genghis Khan? Gut, Baschi, hey, du kannst es ja.
Das ist jetzt vielleicht ein Vorurteil, aber er liest jetzt hier sehr flüssig für jemanden mit Legasthenie.
Ja, das stimmt, aber er kann seine eigenen Texte auch weitgehend auswendig. Und er hat mir dann auch noch erzählt, wie schlimm dieses Genghis Khan-Leseerlebnis für ihn war.
Es war eine ganz schlimme Nacht. Ich habe ganz lange probiert. Ich hatte das Gefühl, ich müsse jetzt ein Buch lesen. Ich müsse jetzt die. Und wenn natürlich noch schon die Nase verkrampft, geht es natürlich überhaupt nicht. Und natürlich habe ich aber am nächsten Tag nicht einmal über Inhalt habe ich etwas können sagen, ob schon ich mich wirklich gezwungen habe, das Buch zu lesen.
Hat wirklich gelitten in der Schule.
Ja, und dann kam noch obendrauf seine Familie, das waren so die Ökos. Ohne Auto, ohne Fernseher in dem Dorf, in dem die gelebt haben, im Berner Seeland. Also er war wirklich ein Außenseiter in der Schule.
Und wann hat man dann gemerkt, dass er Legastheniker ist?
Sehr früh schon, also gleich als er in die Schule gekommen ist. Und das hat auch wirklich seine gesamte Schullaufbahn geprägt.
Und dann gibt es so die verschiedenen Auffanggefäße. Also zuerst bekommst du irgendwie Stunden mit der Heilpädagogin und Heilpädagogen, die probiert, ins Raster reinzuhelfen. Und was mir denkt, häufig ist das Ding, man muss halt sensibel drauf sein, was die Kinder haben. Die passen vielleicht jetzt einfach nicht in das rein. Und wenn ich mir so denke, wow, bei mir hat es im Kindergarten angefangen, meine erste Erinnerung habe ich von dort. Das war so schlimm gewesen, dann gehst du 9 Jahre in die Schule und nimmst es einfach mit und das passiert immer noch. Es ist wie, ja, wir haben so grosse Klassen, da, wenn dort nicht drinnen funktioniert, dann gehst du unter im System.
Alice, was ist denn das Problem bei der Legasthenie? Also was funktioniert da nicht?
Ich habe mit einer Expertin gesprochen, Monika Brunsting. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin, viele Jahre aktiv im Verband Dyslexie Schweiz. Und sie sagt...
Unter Legasthenie versteht man Schwierigkeiten in der Schriftsprache, Lesen oder Rechtschreiben oder beides. Und es gibt Menschen, die sind sprachlich zwar sehr begabt, mündlich, die können hervorragend kommunizieren und ganze Geschichten erzählen, aber sie können nicht kaum ihren Namen schreiben. Das ist dann eine ganz kritische oder schwierige Kombination.
Also das ist die eine Seite. Es gibt auch Formen von Legasthenie, die wirklich mit Problemen beim Spracherwerb zusammenfallen. Also dass Kinder erst sehr spät sprechen lernen. Und es gibt auch verschiedene Arten, wie Leserechtschreibschwäche sich äußern kann.
Man kann entweder nur im einen Bereich lesen oder nur im Rechtschreiben. Oder man kann auch in beiden Bereichen Schwierigkeiten haben. Und die Leute, die nicht gut beim Lesen sind, die werden meist nicht entdeckt, weil... Die Kinder selber merken das ja nicht, die kennen nur sich und die, für die ist es normal, so zu lesen, wie sie lesen. Das Rechtschreiben hinterlässt Spuren und das hat früher die Leute aufgerüttelt und die haben gesagt, das muss anders werden, machen wir Therapie.
Und ist es ein Problem, dass es bei diesen Menschen, die eben nur diese Leseschwäche haben, länger unentdeckt bleibt?
Das ist ein großes Problem, denn die verlangsamte Lesefähigkeit, die beeinträchtigt auch das Textverständnis.
Und wenn man sehr langsam liest, dann kann das Hirn sich den Sinn nicht merken. Das Kurzzeitgedächtnis, ja, hat einen Umfang von wenigen Sekunden. Und wenn man diese wenigen Sekunden für zwei Wörter braucht, dann ist das fast nicht mehr möglich.
Das heißt, wenn man diesen Menschen den Text vorlesen würde, dann würden sie es sofort verstehen?
Genau.
Was ist denn die Ursache von Legasthenie?
Ja, so ganz genau weiß man das nicht, nur dass die Ursachen im Gehirn liegen, erklärt die Psychologin Monika Brunsting.
Aktuell ist es Mode zu sagen, das ist eine Neurodivergenz, weil die neurologische Forschung hat große Fortschritte gemacht und ganz viele Dinge, die man früher nicht erklären konnte oder anders erklärt hat, die werden heute mit dem Hirn erklärt und sagen einfach, etwas funktioniert anders bei den Leuten, ohne dass man wüsste, was genau es ist. Und man geht davon aus, das ist eine andere Funktionsweise des Gehirns, also nicht eine Krankheit. Aber diese Funktionsweise, die gehört halt dann doch eben sehr zum Menschen und führt dann dazu, dass man da gar nicht so wirklich drüber hinwegkommt. Mit der muss man leben lernen.
Ja, und man geht davon aus, dass es auch genetische Ursachen gibt für Legasthenie. Und in der Schweiz hat etwa jeder 20. Legasthenie und es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer.
Und was kann man dagegen machen?
Nicht viel, also heilen kann man es nicht.
Man kann nur trainieren, dass es besser geht. Ja, aber ganz anders wird es, ganz gut wird es wohl nie. Aber alle, die älter sind, beschreiben das, dass sie mit jedem Jahr, dass sie länger auf dieser Welt sind, das ein bisschen besser können. Weil so Grundwortschatz oder jeder Mensch hat seinen Wortschatz und den kann man dann mit der Zeit ziemlich gut. Der wird dann einfach herausgefordert, wenn man vielleicht mit 50 eine Weiterbildung macht. Aber dann gibt es eben den Nachteilsausgleich.
Nachteilsausgleich?
Das heißt, dass man bei Prüfungen, also zum Beispiel an der Schule, an der Universität, etwas mehr Zeit erhält. Eben weil man weiß, also man kann Legasthenie nicht wegtherapieren, man kann den Betroffenen nur helfen, besser damit klarzukommen.
Dismiss you out of hand. You've got a beautiful face. It would take you places.
Gehen wir zurück zu Sebastian Steffen. Wir haben gehört, die Schule, die war wirklich sehr schwierig für ihn. Er war auch geplagt von Selbstzweifeln. Wie ging es dann weiter mit ihm?
Also nach der 9. Klasse hat er erstmal so ein berufsvorbereitendes Schuljahr gemacht, um sich auf eine Lehre vorzubereiten.
Ja, keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich habe mir auch nicht zutraut. Also, ich habe mir zwei Lehrstellen angeschaut. Das eine war Spengler und das andere Beck. Ich konnte beide haben und habe einen Spengler genommen. Weil am Wochenende hat man dort frei gehen. Genau. Es hat nicht so richtig zu mir gepasst, Spengler. Ich habe das anderthalb Jahre probiert, aber ich war vor allem anwesend. Nein, eigentlich nicht. Und dann habe ich die Lehre abgebrochen und bin in Altersheim gearbeitet als Praktikant. Und habe dort anderthalb Jahre im Altersheim gearbeitet. Ich habe noch mit einem Kind gearbeitet, das eine zerebrale Lähmung hatte. Und meine Eltern haben parallel dazu im Jura oben ein Heim aufgetan für Erwachsene mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Irgendwie bin ich dann auch noch dort gelandet. Und dort habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht zum FAB, also Fachangestellte Behindertenbetreuung.
Ja, und in dieser Lehre hat er dann die Erfahrung gemacht, dass er auch was erreichen kann in seinem Leben.
Also ein erster Erfolg in der Berufskarriere und eben nicht der letzte. Da kommt ja noch dieses Studium am Literaturinstitut. Wie kam er dahin?
Also er hat schon seit längerem Musik gemacht und für diese Musik hat er auch Texte geschrieben. Mhm. Und Freunde von ihm, die haben ihm gesagt, versuch's doch mal, bewirb dich da. Irgendwann hat er sich das auch getraut und das hat funktioniert. 2012 bis 2016 hat er am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert.
Nein, also ich habe mich komplett aus Aussenseiter gefühlt.
Also du musst dir vorstellen, Sebastian Steffen war einer der wenigen ohne Matur am Literaturinstitut
Und er hat Leserechtschreibschwäche. Also das war wirklich herausfordernd für ihn. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe ihn im Literaturinstitut zum Interview getroffen. Mhm. Und die Zeit dort, die geht ihm wirklich immer noch nach.
Es ist ja jetzt so, es ist so mit gemischten Gefühlen wieder hier zu sein. Einerseits mega schön, weil ich mega viel gelernt habe über Textarbeit. So, es war gut wert gewesen. Andererseits bin ich in den Kurs gesessen, so mit halben Panikattacken, und habe hier etwas gesagt. Ich hatte das Gefühl, die sind alle so gescheit mit ihrer Matur und allem. Und ich kann nichts. So, das war so das Gefühl gewesen. Dann habe ich aber so gemerkt, bei der Semesterlesung, aha, da passiert etwas. Oder meine Texte sind irgendwie angekommen. Aber als es um Theorie ging, war es ein riesiger Knurz für mich.
Ja, als wir dort waren, also da gab es vor allem einen Seminarraum im Literaturinstitut, der wirklich etwas in ihm ausgelöst hat.
Mein Herz pocht so laut, das ist so. Ich weiß auch nicht, dass man nicht mehr denken kann. Einfach, das ist schon noch verrückt. Im Nachhinein ist eigentlich alles gut gekommen. Und der Abschluss gemacht, das ist meine Buchveröffentlichung, die habe ich jetzt. Das ist wie so. Es würde theoretisch länger, aber. Mit so einer Kindheit, das Gefühl, das gibt er halt das Leben lang zu tun.
Ja, und diese Erfahrungen, die er gemacht hat am Literaturinstitut, die scheinen auch in seinem jüngsten Buch auf.
Höchste Zeit, dass wir noch mal was hören.
Ja, es gibt eine sehr schöne Szene, die vom Literaturinstitut inspiriert ist. Da gibt's einen Ich-Erzähler in dem Buch, und der arbeitet in einer Alpwirtschaft. Und da kommt dann eine Gruppe von Literaturstudierenden vorbei, und einer von diesen Studierenden, genannt der Thurgauer, der brüstet sich mit seinem sehr, sehr schwierigen Familienleben. Sein Bruder ist suizidgefährdet.
Der Thurgauer sagt, er hat so ein schlechtes Gewissen. Er würde ihn ja gehen, aber dann sei er ganz allein, sagt er. Und ich, meine Mutter hat mich als Bub ausgesetzt. Meine Eltern sind beide tot, kontert der Thurgauer. Vor 21 Jahren eine abgestürzte Gondel. Jesus Gott, sagt sie umersprossen. Und die feine Stimme, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie das ist. Das wollte ich mir gar nicht vorstellen. 17 sind er gsi, sagt der Thurgauer. Sie brütsch erst 13. Hey, nein, sagt die feine Stimme. Das ist so übel. Das ist gar nichts, höre ich mich sagen. Vielleicht ein bisschen zu laut, meine Ohren feuer heiss, die Stimme heiser. Ich bin mit Entzugserscheinungen auf die Welt gekommen. Heroin, die älteren Junkies. Ich sage, Urvertrauen. Ich sage, es ist alles eine Frage vom Urvertrauen. Ich sage, das Urvertrauen bildet sich in den ersten 3 Jahren. Wer in den ersten 3 Jahren behütet aufwächst, gestillt wird, Liebe erfahrt, wird locker mit so einem Gondeli-Absturz fertig. Der Thurgauer grennt. Der vorwurfsvolle Blick vor Annie Ernaux, der vorwurfsvolle Blick vor Sommersprossen, vor feiner Stimme, vom Brillenträger. Ich gehe kochen.
Ja, das ist ja mein Lieblingsteil eigentlich. Ja, weil es so grotesk wird, dort sind so 2 verschiedene Aufmerksamkeitsbedürfnisse. Im Grunde ist das etwas, wo man nicht so. Das Gefühl, wir können nicht punkten, aber ich habe beide das Gefühl, das ist meine Persönlichkeit. Aber das über das Mitleid definiere ich mich. Also, das, wenn du natürlich so von 2 Leuten hast, die. Darum werde ich für wen schlechter geht. Das hat etwas sehr Komisches, aber es ist Zeug, das ich tatsächlich schon beobachtet habe, was passieren kann.
Ich gehe hochen. Das gefällt mir. Schreibt Sebastian Steffen eigentlich immer auf Mundart?
Nein, am Anfang hat er seine literarischen Texte noch auf Hochdeutsch geschrieben.
Also die Lieder habe ich immer auf Dialekt geschrieben. Und Prosatexte immer auf Hochdeutsch. Und so habe ich mich am Institut beworben. Ich habe das Gefühl, kein Schreiben muss man auf Hochdeutsch. Obwohl ich schon gewusst, dass es so Mundartliteratur gibt, habe ich das Gefühl, das kann man nicht ernst nehmen, das liest ja niemand. So, das ist wie ein viel zu kleines Publikum. Und, ich habe nicht gemerkt, selber, dass ich mich auf Mundart viel präziser und rhythmischer, schöner ausdrücke als auf Hochdeutsch. Auf das bin ich dann in meinem Institut aufmerksam gemacht worden, dass die Texte literarisch viel höhere Qualität haben. Es ist halt viel näher dran bei der Emotion, denkt es mir jetzt, Mundart. Man ist eingeschränkter von der Grammatik, es kommt mir an sich entgegen. Im Deutschen habe ich das Gefühl, da verliere ich mich auch eine Möglichkeit. Oder ja, ich nehme mich mit der Zeit formen, dass ich dann nichts durcheinander bringe. Und so. Genau.
Fällt es denn jemandem mit Legasthenie einfacher, auf Mundart zu schreiben?
Das ist gut möglich, sagt die Psychologin Monika Brunsting.
Da gibt es keine Regeln. Da kann er schreiben, wie er will.
Für Sebastian Steffen ist wichtig, dass seine Texte einen gewissen Rhythmus haben. Und wenn er Mundart schreibt, dann kommt er in so einen richtigen Groove rein.
Da hast du auch noch ein Beispiel mitgebracht.
Genau, eine Szene aus dem aktuellen Buch, in der es darum geht, dass ein Mord entdeckt wird. Ja, und diese Entdeckung ein Dorffest jäh beendet.
Die Dorfmeisterschaft. Die verbrannte Sau brätelt am Spiess, übergossen, mit Bier, lachende Bärte. Schade um die feine Sau. Schade um das schöne Fest. So ein Mord ist halt eben doch der ultimativ Stimmungskiller. Wer jetzt noch lacht, kommt in die Hölle. Und alle mögen durcheinander. Krigu, stell den Schlager ab! Von jetzt an sind wir alle traurig. Ist das klar? Aber was ist mit der Sau? Die bringen wir ins Alki heim. Und was ist mit dem Alk? Den lehren wir weg. Und was ist mit dem Salat? Die verfüttern wir den Säu.
Eine Spitzenfeder hat er, der Herr Steffen. Gefällt mir.
Ja, aber hier hört man auch wirklich gut, wie wichtig der Rhythmus für Sebastian Steffens Texte ist. Also er entwickelt auch seine Texte wirklich so am Rhythmus entlang.
Ja, eigentlich gibt es dort eine Sprachmelodie, wo quasi die ersten paar Ziele sind jetzt ein bisschen wie entscheidend. Also die ersten Sätze, also wenn ich jetzt hier habe, ich würde auch gescheiter den metallischen Geschmack im Gaumen nach dem Schlag von der Tür ins Schloss. Dann habe ich wie schon den Rhythmus und dann klopfe ich mit oder spiele ich mit der Gitarre mit. Und dann denke ich noch nicht so fest an den Inhalt. Das kommt dann her.
Also wie wenn er ein Lied schreiben würde.
Stimmt. Und da ist er auch nicht der Einzige. Also es gibt und gab auch immer wieder andere Autoren, die so arbeiten. Gustav Flaubert zum Beispiel, Thomas Bernhard. Und Thomas Bernhard ist mit seiner rhythmischen Kunstsprache auch sehr wichtig für Sebastian Steffen.
Ja, so Wittgensteins Neffe ist für mich wahnsinnig wichtig gewesen, recht lange so. Mhm. Genau, aber auch wegen dem, den Wiederholungen. Aber sie haben nicht einfach Wiederholungen. Es gibt wie jedes Mal ein neues Bild. Also das gleiche Bild, aber du schaust es von einer anderen Seite an. Also so ist es mir vorgekommen.
Jetzt ist Thomas Bernhard ja nicht gerade der einfachste Autor zu lesen. Also auch für dich und mich nicht, die keine Leseschwäche haben. Und ein Buch zu schreiben ist auch nicht gerade leicht. Fällt es Sebastian Steffen denn einfach leichter zu lesen und zu schreiben unterdessen?
Also es fällt ihm nicht wirklich leichter, aber er hat gelernt, mit seiner Leserechtschreibschwäche zu leben. Er nutzt verschiedene Hilfsmittel, wie das Word-Korrekturprogramm zum Beispiel. Aber er nutzt auch Techniken, an die man vielleicht nicht sofort denkt.
Dann blöd, aber Yoga ist zum Beispiel ohne Strategie oder Atemübungen. Weil es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel das noch Legasthenie ist und wie viel einfach irgendwie so Selbstkonzept, ich kann das nicht. Und darum klappt es eh nicht. Irgendwie, wenn man 3 Bücher geschrieben hat, dann könnte man sagen, ja, eigentlich würde es ja gehen jetzt. Der Stress ist eigentlich nicht mehr so nötig, aber ja. Das ist halt so.
Also Yoga und Atmen, da geht es darum, die eigenen Blockaden zu lösen und diese Versagensangst klein zu halten.
Ja, genau. Also als er klein war, da hatte er nicht genügend Raum, um ein normales Verhältnis zum Lesen und Schreiben zu entwickeln. Sebastian Steffen denkt heute, mit 40, eins der Hauptprobleme in seiner Schulzeit war, dass die Klassen einfach zu groß waren und dass es zu wenig Lehrpersonen gab und dass diese Lehrpersonen einfach auch zu wenig Zeit hatten. Wenn jemand sich mehr Zeit für ihn hätte nehmen können, dann hätte ihm das sehr geholfen.
Aber das Wichtigste, finde ich, ist Zeit. Zeit haben für die Kinder, dass sie sich dürfen entwickeln.
Und Monika Brunsting, die sieht noch ein weiteres Problem. Generell werde heute mit den Schülerinnen und Schülern zu wenig Rechtschreibung geübt.
Wir trainieren die Rechtschreibung überhaupt nicht mehr so, in der Schweiz auf jeden Fall. Es herrscht der Glaube vor, das kommt von selbst.
Das, muss ich sagen, überrascht mich jetzt ein wenig, weil ich hätte gedacht, es sei für Kinder mit Lese- und Schreibschwäche besser, wenn eben nicht so sehr auf die Orthographie gepocht würde.
Ja, das ist genau der Zwiespalt, in dem wir leben. Auf der einen Seite gibt es eine Pädagogik, die fordert mehr Fehlertoleranz, mehr Freiraum. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Gesellschaft, in der Rechtschreibfehler nach wie vor sehr verpönt sind.
Und wenn, also zum Beispiel beim Bewerbungsschreiben oder so.
Ja, genau. Mhm. Auch wenn man sich für einen handwerklichen Beruf bewerben will, muss das Bewerbungsschreiben fehlerlos sein. Mhm. Und ja, und wenn Menschen mit Legasthenie in der Gesellschaft bestehen wollen, dann müssen sie einfach üben, üben, üben.
Üben zu lesen, üben zu schreiben. Sebastian Steffen macht das gleich mit eigenen Texten. Arbeitet er schon am nächsten Buch?
Ja, er schreibt an einem Text, in dem er seine Schulerfahrung verarbeitet.
Das Trauma, der Komplex vor der Schule, den wir abtrainieren. Ich werde jetzt mit dem wie alles mal aufschreiben und dann abschliessen damit. Mit dem Gefühl, ungenügend zu sein. Und ich habe wahnsinnig viele Erinnerungen, die ich halt gespeichert habe aus einem blöden Grund. Die Erfahrung vom Schreiben merke, wenn ich etwas mir immer wieder erzähle und es aber näher in einen literarischen Text rein tue, kann ich auch ein bisschen Abstand nehmen und vielleicht mal mich von diesem Gedanken verabschieden. Das ist jetzt so ein bisschen der Wunsch. Und es ist halt auch so komisch, was dort passiert ist. Für mich, das hat auch sehr viele lustige Aspekte.
Will er denn, kann er mit seinem Beispiel auch anderen Betroffenen Hoffnung machen?
Nicht nur.
Also es wäre ja die Hoffnung, ja, irgendwo. Aber ich muss zwar sagen, dass ich mich als Kind vor so einem Beispiel auch unter Druck gesetzt gefühlt habe. Wenn ich mich zum Beispiel, wenn ich auch abhänge und sage, ich kann nichts, ich bin nichts, es geht alles nichts, und die Eltern haben gesagt, ja, aber schau mal, der Anthony Hopkins oder so, oder Whoopi Goldberg oder so, die haben doch auch so eine Art Legasthenie gehabt oder so. Und schau mal, wo die jetzt sind, ich habe das Gefühl, okay, ja. Aber ich nicht, das kann ich nie. So. Also es kann auch abschrecken, das weiss ich. Aber es wäre schon auch ein bisschen die Hoffnung, zu sagen, eigentlich ist alles möglich.
Das war Sebastian Steffen, Literat trotz Schreibschwäche. Ein Kontext von dir, Alice Henkes. Produzent Raphael Zehnder, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Die Musik für diese Sendung hat übrigens Sebastian Steffen selbst ausgewählt. Sein neuestes Buch «Yvette, die könnt Französisch» ist im Verlag der Gesunde Menschenversand erschienen. Die Passagen aus diesem Buch hat Luc Müller eingelesen. Und über mehr Kleien, aber noch viel mehr über Lob, da freuen wir uns wie immer per Mail an kontext@srf.ch.
Ich hocke auf dem Bänkli, ich hocke in der Beiz, ich hocke im Park, hocke allein, ich hocke in der Gruppe, ich hocke im Büro, ich hocke im Zug, hocke im Kino, ich finde nichts mehr lustig und schon gar nichts krass.
Mozzarella mit Orangen und Basilikum oder Schokomousse mit Olivenöl und Meersalz. Dinge, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und gerade darum einen außergewöhnlichen Genuss ermöglichen. Solche Kombinationen finden sich aber nicht nur im kulinarischen Bereich, sondern auch in der Musik. So ein Programm hat der Pianist und Cembalist Anthony Romaniuk zusammen mit der Camerata Bern Anfang März serviert. Da waren von Barock über Jazziges bis zu einer Eigenkomposition ganz viele ungewöhnliche Kombinationen zu hören. Und die haben das Publikum begeistert. Wir haben das Konzert aufgezeichnet und senden es am Donnerstagabend um 8 auf SRF 2 Kultur. Thank you.
kleiner melancholischer Walzer, das ist eins der Fantasiestücke für Klarinette und Klavier Opus 22 von Karl Reinecke mit Paul Meyer und Eric Lesage. Und jetzt Musik von George Onslow, ein Scherzo. Lukas Bärfuß, Schweizer Schriftsteller. Er positioniert sich regelmäßig zu den wichtigen Fragen unserer Zeit und wie seine Texte entstehen, darüber spricht er in einem neuen Film.
Ich will doch fremd sein, das finde ich wichtig, weil nur in Fremde kann man denken.
Und nur wenn man nicht daheim ist, kann man irgendwie denken, wenn man irgendwie verrissen ist und wenn nichts sicher ist, klar.
Am Sonntagmittag um 12 Uhr auf Fernsehen SRF 1 das Filmporträt von Lukas Bärfuss in der Sternstunde Kunst. Ulf Hölscher und das Rundfunksinfonieorchester Berlin in dieser Polonaise A-Moll von Louis Spohr. Und zum Schluss spielt jetzt ja noch das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.
Die Nachrichten von SRF um 10 Uhr mit Livia Schmidt. Ein schweres Erdbeben hat Südostasien erschüttert. Genauer Teile von Myanmar, Thailand und China. Es gibt erste Meldungen über Schäden. Bei mir im Studio ist jetzt Kollege Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion. Welche Ausmaße hatte denn dieses Beben?
Ja, die Erde im betroffenen Gebiet hat minutenlang gebebt. Die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland sagen, es habe eine Stärke von 7,7 gehabt. Das Epizentrum war in Myanmar. Das Beben war aber auch in Thailand und noch fast gleich stark zu spüren und eben auch in China.
Kann man schon abschätzen, was das Beben angerichtet hat in der Region?
Ja, die Lage ist noch etwas unübersichtlich, aber es gibt erste Meldungen über schwere Schäden. So ist etwa in Thailands Hauptstadt Bangkok ein Hochhaus eingestürzt, das dort im Bau war. Da sollen Bauarbeiter eingeschlossen sein, heißt es von den Behörden. Auch an zahlreichen weiteren Hochhäusern habe es Schäden gegeben. Und auch aus Myanmar und aus China gibt es Meldungen, dass Brücken und Gebäude eingestürzt sein sollen. In Myanmar sollen Menschen in einem eingestürzten Hotel eingeschlossen sein. Ob und wie viele Verletzte oder Tote es gegeben hat, das ist noch völlig unklar.
Informationen von Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion. Besten Dank. In die Schweiz nun mit zwei Meldungen. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827'000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13'000 mehr als noch Ende 2023. Der Bund führt dies auf mehrere Faktoren zurück, etwa auf Schweizerinnen, die sich einbürgern ließen oder umgezogen seien. Und Bundesrätin Viola Amherd übergibt heute symbolisch die Schlüssel des Verteidigungsdepartements an ihren Nachfolger Martin Pfister. Amherd musste in ihrer Amtszeit heftige Kritik einstecken, etwa für ihre Amtsführung wegen Personalfragen oder Rüstungsprojekten. Lob gibt's dafür für ihren Einsatz für Gleichstellung und Frauenförderung. Die Börsendaten übermittelt von SIX, der Swiss Market Index,